Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute, Tierwohl wird aus Hack gemacht, könnte man ja meinen, wenn man sich die ganzen Haltungsformsiegel und Tierwohl-Label im Laden anschaut. Auf Eiern, auf Milch und eben auf Fleisch. Aber machen diese Siegel in Ampelfarben und Selbstverpflichtungen, zum Beispiel von Discountern, am Ende Sinn und womöglich langfristig sogar einen Unterschied für die Tiere? Gibt's also tatsächlich gemischtes Hack mit gutem Gewissen oder schließt sich das aus? Darüber spreche ich mit der Tierwohlberaterin Stefanie Pöppgen. Los geht's. Frau Pöppgen, schönen guten Tag.
Ja, hallo, Herr Drusel.
Sie sind Agrarwissenschaftlerin und Expertin zum Thema Tierwohl und arbeiten freiberuflich mit internationalen Lebensmittelunternehmen, Behörden und landwirtschaftlichen Betrieben zusammen. Also da fehlen ja im Grunde nur noch die Verbraucherinnen und Verbraucher und dann hätten Sie den völligen Rundumblick, wenn ich das richtig verstehe. Können Sie mir sagen, mal so zum Einstieg, wenn Tiere in Deutschland eine Schulnote vergeben müssten für die Art und Weise, wie sie gehalten werden, bis dann so zu Ende geht. Welche Note wäre das?
Ich muss ehrlich sagen, das ist eine so schwierige Frage zu beantworten, weil wenn ich jetzt eine Schulnote vergebe, zum Beispiel im Bereich 3 oder 4, es kommt ja immer darauf an, welches Tier man fragen würde. Und ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, also ein Tier wird irgendwie semi-gut gehalten und das andere wird irgendwie gut und das letzte wieder sehr gut und das vierte wird ganz schlecht gehalten. Ich denke, wenn wir über Haltung von Tieren sprechen, dann müssen wir eben immer schauen, wie gut geht es den Tieren in der Haltung? Welche Bedürfnisse können sie dort ausleben? Wir haben ja auch diesen Begriff Tierwohl. Der ist ja tatsächlich gesetzlich nicht wirklich festgelegt, also den findet man im Tierschutzgesetz nicht, diesen Begriff. Der wurde halt mal irgendwann letztendlich definiert oder auch erfunden. Und dieses Tierwohl setzt sich ja aus verschiedenen Dingen zusammen. Also wir haben einmal die 5 Freiheiten, da würde ich gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben einfach auch so 3 Hauptkomponenten, die letztendlich das Tierwohl ausmachen. Das wäre dann die Gesundheit, also die Tiergesundheit, der emotionale Zustand der Tiere und eben auch das Verhalten, das tierische Verhalten. So, das ist mal zusammengefasst. Und ich habe ja eben von den 5 Freiheiten gesprochen. Und das bedeutet halt, dass die Tiere frei sind von Hunger, Fehlernährung und Durst. Also, dass sie das in ihrer Haltungsumgebung nicht irgendwie erdulden müssen. Dass sie frei sind von haltungsbedingten Beschwerden. Dass sie frei sind von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten. Frei von Angst und Stress. Aber die Freiheit auch haben, normales Verhalten auszuleben. So, und diese Parameter zusätzlich zu der Tiergesundheit und noch ganz vielen anderen Kriterien, wie zum Beispiel das Management, spielen damit rein, ob sich das Tier in seiner Haltungsumgebung wohlfühlt und ob es dann letztendlich eine gute Haltungsnote oder eine gute Schulnote oder eine schlechte Schulnote vergeben würde. Deswegen möchte ich mich da eigentlich gar nicht so festlegen, dass ich sage, 90% der Tiere sagen Schulnote XY, das ist ein bisschen zu kurz gedacht.
Okay, zu kurz gedacht, wenn man es aus Tiersicht denkt, dann offenbar, weil wenn man es aus Menschensicht denkt, scheint das ja durchaus zu funktionieren, denn wir haben ja diese Haltungsform Ampel, die kennen ja wahrscheinlich einige Menschen, die ab und zu Fleisch kaufen, da gibt's die rote 1, die blaue 2, die orange 3 und eine grüne 4. Wieso ist es möglich, dass wir als Menschen diese Noten durchaus vergeben und wenn wir das aus Tiersicht bewerten sollen, tun wir uns schwer damit?
Das System Haltungsform wurde ja tatsächlich 2019 auch von Lidl damals ins Leben gerufen, um einfach erstmal vielleicht der Politik ein bisschen vorwegzugreifen, weil damals wurde politisch schon diskutiert, wollen wir eine verpflichtende Haltungskennzeichnung? So, das, was mittlerweile ja auch mit dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz endlich passiert ist. Aber die Politik hat einfach super lange gebraucht. Und dann hat der Handel gesagt, der Lebensmitteleinzelhandel, in dem Fall Lidl, und dann kamen ja die ganzen anderen dazu, okay, da machen wir doch jetzt einfach mal selber unser System und zeigen dem Verbraucher, wie die Tiere gehalten werden. Wir müssen aber wieder unterscheiden zwischen Tierhaltung und Tierwohl. Also die Haltungsform, dieses System Haltungsform ist nicht gleichzusetzen mit Tierwohl, weil Tierwohlparameter werden in der Haltungsform gar nicht besprochen oder werden da kaum erwähnt. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel über so einen Tierwohlindikator beim Schwein sprechen, dann wäre das der intakte Ringelschwanz. Gucken wir uns aber die Haltungsform mal an, die ganzen verschiedenen Kriterien, die dort aufgeführt sind von Stufe 1 bis Stufe 4. Da steht nirgendwo was vom Ringelschwanz. Wo ich sicher sein kann, dass der Ringelschwanz noch am Schwein dran ist, ist auf jeden Fall in der Biohaltung. Weil die haben das geregelt. Die haben gesagt, der Ringelschwanz darf nicht ab. Aber die anderen Haltungsformen 1 bis 3 sagen nichts über den Ringelschwanz. Also haben wir dieses Wort Tierwohl nicht unbedingt in dieser Haltungsform mit drin.
Ja, dann gehen wir da jetzt mal vielleicht Stück für Stück vor. Denn Sie haben natürlich jetzt das absolute Detailwissen. Also ich habe noch nie jemanden reden hören über den Faktor Ringelschwanz bei der Bemessung oder Nichtbemessung der Haltungsformstufen 1 bis 4. Während ich aber unter anderem eine Forsa-Umfrage kenne, die wurde mal für einen RTL-Beitrag von mir gemacht. Und da kam raus, dass tatsächlich 42% der Deutschen die Stufe 1 für die beste Haltungsform halten. Nur um das nochmal zu sagen, es ist die schlechteste, wenn man das so nennen kann. Also 42% der Deutschen greifen zu Stufe 1 und glauben, sie tun Tieren etwas Gutes. Da könnte man ja die Frage anschließen, wie gut funktioniert dieses System denn überhaupt? Und das Zweite, was mir immer wieder auffällt, und Sie haben es ja gerade gesagt, Tierhaltung hat mit Tierwohl erstmal gar nichts zu tun. Unter anderem, weil Tierwohl gar nicht wirklich, zumindest nicht rechtlich definiert ist. Wenn man sich dann aber anguckt, wie beispielsweise Discounter sich bei dem Thema positionieren, da tauchen beide Worte im Grunde gerne gemeinsam auf. Also Aldi Süd spricht gerade davon, eine Frage der Haltung, mehr Tierwohl, wir sind Vorreiter. Da tauchen ja beide Worte im Grunde Hand in Hand, wenn man so will, auf. Und Lidl spricht von gemeinsam konsequente Schritte für mehr Tierwohl. Und darunter wird dann eben erklärt, was Haltungsform 1 bis 4 ist. Mhm. Wie ehrlich ist diese Art der Kommunikation und wie sinnvoll im Sinne der Tiere, die dann später zu Wurst und Fleisch verarbeitet werden?
Ich persönlich finde das ziemlich schrecklich, was da damals entschieden wurde, also das Schulnotensystem einzuführen. Ich meine, wir haben das System ja schon gehabt mit den Zahlen, wenn wir uns die Eierkennzeichnung anschauen, von 0 bis 3. Aber da war das ja auch so, dass 0 die eigene Biostufe gewesen ist, 1 war dann Freilandhaltung, 2 Bodenhaltung und 3 dann entweder Käfig beziehungsweise später ja die Kleingruppenhaltung im ausgestalteten Käfig. Also wussten wir, je höher die Zahl, desto schlechter eigentlich die Haltungsbedingungen für die Tiere. Und als Lidl damals gesagt hat, wir wollen eine Haltungskennzeichnung auf unsere tierischen Produkte bringen, haben wir da angerufen oder ich habe da ein paar Mal mit der Frau von Lidl telefoniert und dann gefragt, wie macht ihr das? Orientiert ihr euch an der Eierkennzeichnung? Ja, wir würden uns an der Eierkennzeichnung orientieren, sagte sie. Und plötzlich kam die mit der 1 bis 4. Und dachte ich, naja, okay, 4 dann halt gesetzlicher Mindeststandard, also eigentlich das, was so mindestens erfüllt werden muss und 1 dann das Beste. Dass das dann auch noch umgedreht war, führte dann wiederum zu einem Anruf von mir bei Lidl, wo ich gesagt habe, wie könnt ihr das denn machen? Die Verbraucherin wird doch sagen, 1 ist das Beste und 4 ist das Schlechteste. Das ist doch eine komplette Irreführung und das hat ja jetzt auch diese Forsa-Umfrage gezeigt, dass die meisten oder fast 50% der Leute immer noch denken, dass 1 nach dem Schulnotensystem ja sehr gut sein muss, was die Tierhaltung angeht. Und das finde ich eigentlich katastrophal, dass das damals passiert ist und dass das auch so durchgegangen ist. Und das haben viele, viele Tierschutzorganisationen angemahnt, schon in den Anfängen der Haltungsform, stellt das um, nutzt die Schulnoten wirklich so, wie sie auch in der Schule genutzt werden, dass 1 das Beste ist und 4 oder 5 dann entsprechend nicht mehr so gut.
Man kann ja dabei nicht oft genug betonen, es handelt sich hier um ein freiwilliges Label. Niemand muss dieses Label benutzen. Man hätte es auch nicht in die Welt setzen müssen, sozusagen. Und es liegen Untersuchungen davor. Es gibt auch wieder eine ganz aktuelle, die immer wieder zeigen, dass mit der Wahrnehmung durch Kundinnen und Kunden und dem Verständnis dieses Siegels funktioniert einfach noch nicht so richtig. Trotzdem habe auch ich die Erfahrung gemacht, dass man das bei der Initiative Tierwohl, die ja dieses Haltungsformlabel vergibt, ganz einfach anders sieht und da bleibt man auch dabei. Was glauben Sie, warum bleibt man dabei? Wieso weigert man sich da so sehr, diese anderen Untersuchungsergebnisse anzuerkennen und sich womöglich ein wenig darauf einzulassen, zu sagen, wir müssen das nochmal überarbeiten, wenn wir es denn ernst meinen, eben Tierwohl mit Tierhaltung unter einen Hut zu kriegen.
Ja gut, es ist jetzt einfach ein etabliertes System und wir müssen auch nochmal darüber nachdenken, was dann mit diesem System dann auch passiert ist in der gesamten Wirtschaft, in der Lebensmittelwirtschaft. Und zwar hat der Handel also ein freiwilliges Label geschaffen, dadurch, dass aber alle Händler mehr oder weniger auch am Anfang schon gesagt haben, wir machen da mit, ist ja ein gewisser Druck auch gegenüber den anderen aufgebaut worden, die vielleicht am Anfang gesagt haben, nee, wir wollen das eigentlich nicht. Edeka hat ja sehr lange gebraucht, bis es sich auch für die Haltungsform da committen konnte. Und das, was eigentlich jetzt passiert ist, auch wenn man sich die ganzen politischen Diskussionen dazu anschaut, ist, dass die Politik sich an der Haltungsform orientiert hat bei der Ausgestaltung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes. Und das ist natürlich immer die Frage, wie kann es sein, dass also die Wirtschaft vorgegeben oder vorgibt, wie die unterschiedlichen Haltungsstufen auszusehen haben? Vor allen Dingen, wenn wir mal darüber nachdenken, dass ja bestimmte Tiere per Gesetz oder auch Verordnung noch gar nicht geregelt sind. Also ein gutes Beispiel wäre jetzt hier die Pute. Es gibt immer noch keine Haltungsverordnung für Puten. Es gibt eine freiwillige Vereinbarung, die Puteneckwerte, na, wie viele Putenhähne ich auf einen Quadratmeter oder wie viel Kilogramm Lebengewicht ich auf einen Quadratmeter halten darf, na, wie die Gesundheitsvorsorge ist, etc. etc. Aber das ist nicht gesetzlich in Stein gemeißelt. Und die Haltungsform hat für die Puten letztendlich geregelt, in welchen Stufen die Tiere wie gehalten werden sollen. Und das ist nicht gesetzlich festgesetzt worden. Aber die Politik wird sich sicherlich zukünftig leider auch daran orientieren. Und dann ist immer die Frage, wird das dann wiederum den Tieren und ihren Bedürfnissen gerecht? Bei den Puten mag ich das sehr stark bezweifeln.
Ja, und man könnte jetzt natürlich auch starke Zweifel hegen an Pressemitteilungen aus den Kommunikationsabteilungen großer Discounter. Denn es kann sein, dass es den Discountern tatsächlich um mittelfristige Erfolge und Verbesserungen beim Tierwohl und Tierhaltung geht. Kann aber auch nicht sein. Und so richtig habe ich das Gefühl, auch wenn ich Ihnen zuhöre, weiß man es nicht. Also ich höre hier eher raus, dass sehr erfolgreich lobbyiert wird in der Politik, aber wie erfolgreich das im Sinne der Tiere stattfindet, finde ich mittlerweile schwer zu sagen, Siegel hin oder her.
Ja, andererseits haben sich ja die meisten Lebensmittelhändler jetzt verpflichtet oder haben ein Ziel ausgesprochen, dass sie bis 2030 100% ihrer Eigenmarkenprodukte, also in dem Bereich dann Fleisch, Frischfleisch, umstellen wollen auf die Haltungsform Stufen 3 und 4. Das heißt, dass die Tiere, wenn wir da nochmal reinschauen, was bedeutet nochmal die Haltungsform Stufe 3? Bedeutet ja Außenklima. Heißt erstmal nicht viel, heißt manchmal auch einfach, wir machen mal ein Fenster auf und lassen dann ein bisschen Frischluft in den Stall. Das ist schon Außenklima. Heißt nicht unbedingt, dass die Tiere dann Auslauf haben und raus dürfen und sich mal nass regnen lassen dürfen, sondern das heißt wirklich, ich mache irgendwo vielleicht eine Stallwand auf oder ich baue da ein Fenster oder ein paar Fenster ein. Das ist Außenklima. Und die haben sich also verpflichtet, die LEHs, die Lebensmitteleinzelhändler, bis 2030 100% des Fleisches, Frischfleisch, Eigenmarke, da ist also immer noch ein Unterschied. Das hat da nichts mit Pizza oder der Salami auf der Pizza zu tun, sondern mit den Eigenmarken, die umzustellen auf Haltungsform Stufe 3 und 4. Und die sind auch dabei. Also ne, ich meine, auch Aldi ist ja immer sehr stark in der Kommunikation und jeder kleine Erfolg wird ja schon groß gefeiert und mit einer Pressemitteilung versehen, was sie dann wieder geschafft haben und dass das Ziel schon 20, was weiß ich wann, also vor 2030 erreicht wird. Im Großen und Ganzen passiert schon was. Also die Fokussierung ist schon auch ausgelegt auf ein höheres Haltungsniveau. Wir haben also diese Frischluftgeschichte bei den Tieren, das, was jetzt ja vielleicht beim gesetzlichen Mindeststandard nicht unbedingt Regel ist. Aber es ist natürlich auch wieder die Frage, was versteht der Verbraucher unter Außenklima? Und wäre er dann nicht enttäuscht, wenn er dann so einige Außenklimaställe sieht und sich wundert, warum sehe ich eigentlich immer noch keine Tiere draußen, sondern die sind ja immer noch im Stall, ich sehe aber ganz viele Fenster.
Ja, man könnte sich ja schon allein über den Begriff Außenklima wundern. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, wusste ich streng genommen nicht, was damit gemeint war, auch wenn man natürlich direkt an ein zu öffnendes Fenster denkt. Inwieweit das dann wieder unter dem Label Tierwohl im Zweifel zu gebrauchen ist, ein geöffnetes Fenster, ist dann ja eine weitere Frage. Aber Sie haben jetzt gerade Lidl beispielsweise angesprochen und diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, die ja da immer mitschwingen, denn es gibt keine gesetzlichen Verpflichtungen in dem Sinne, jedenfalls kaum bisher. Da habe ich mal aktuell geguckt und Aldi Süd sagt, Tierwohl Doppelpunkt, unsere Meilensteine, bereits 90% unserer gekühlten Fleisch- und Wurstwaren stammen aus Haltungsform 2 und höher. Das klingt gut, das klingt nach Fortschritt. Wenn man dann aber ein bisschen weiter runterscrollt, auf der Seite findet man die dazugehörige Fußnote. Und die sagt, die 90% beziehen sich auf den Umsatz in Deutschland mit unseren Eigenmarken aus den Bereichen gekühlte Fleischwurst und Schinkenwaren sowie Frikadellen der größten Nutztiergruppen, Rindschwein, Hähnchen und Pute, ausgenommen sind internationale Spezialitäten und so weiter. Worauf ich hinaus will ist, oben steht, es geht um 90% der Ware und unten steht, es geht um 90% des Umsatzes. Hm. Da muss ich kein großer Mathematiker sein, um festzustellen, das sind im Zweifel sehr unterschiedliche Größen, die da in einem Atemzug genannt werden.
Ja, das ist ja auch für Verbraucher überhaupt nicht verständlich dargestellt. Und Haltungsform Stufe 2 und höher, ich finde das immer sehr interessant zu lesen, wenn sich so ein Handelshaus damit so einen kleinen Orden ansteckt und sagt, so, wir haben schon 90% umgestellt. Das heißt also 10% ist noch Haltungsform Stufe 1. Es ist aber auch so, dass die meisten Tiere in Deutschland fast durchgängig nur noch in Haltungsform Stufe 2 gehalten werden. Also gerade im Schweine- und auch im Hühnerbereich, also im Hähnchenbereich, ist es so, dass die meisten Betriebe Initiative Tierwohl zertifiziert sind. Also die Initiative Tierwohl kann einen schon großen Anteil der Tiere mit der Haltungsform Stufe 2 abdecken. Und deswegen ist das auch wieder die Frage, ist das jetzt so ein Riesenerfolg? Einerseits kann man sagen, ja, es ist auf jeden Fall ein Erfolg. Ein Riesenerfolg würde ich es nicht nennen, denn was bedeutet dieser Unterschied zwischen Haltungsform Stufe 1 und 2? Mal beim Schwein, ich nehme ja immer gerne das Schwein, weil ich mir da die Zahlen auch ganz gut merken kann. Wenn ich mal schaue, dass der Platzangebot beim Schwein ist beim gesetzlichen Mindeststandard, bei einem ausgemästeten Schwein 110 Kilogramm, sind wir bei einem Dreiviertel Quadratmeter Platz pro Schwein. Und die Initiative Tierwohl gibt diesen Schwein noch 10% obendrauf auf diesen 0,75 Quadratmeter. Dann sind wir bei 0,8 irgendwas Quadratmetern. Damit kann ja auch gar keiner irgendwas anfangen. Und wenn wir uns das mal wirklich aufzeichnen würden, dann wäre das wäre ein Bierdeckel. Zusätzlich mehr Platz. Und da ist natürlich die Frage angebracht, so ist das jetzt für die Tiere so viel mehr? Macht das so einen riesen Unterschied? Diese 0, irgendwas, also diese 10% mehr Platz. Und da würde ich halt sagen, das ist noch kein Riesenschritt. Und deswegen ist dieses System Haltungsform auch so aufgebaut. Ich habe also den gesetzlichen Mindeststandard in der Stufe 1. Und wenn die Landwirte was verändern wollen und sagen, ja, Initiative Tierwohl wollen wir machen, Stufe 2, dann hat das wenig damit zu tun, dass ich meinen ganzen Stall umbauen muss. Ich muss eigentlich im ersten Schritt, um in die Initiative Tierwohl reinzukommen, ist jetzt ein bisschen lapidar und da würde mir der Dr. Hinrichs von der Initiative Tierwohl oder der Herr Römer sicherlich auch widersprechen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, bei den Schweinen muss ich eigentlich erstmal ein Schwein rausnehmen. Also es wird dann ein Schwein weniger eingestallt pro Mastbucht, um auf dieses Platzangebot pro Tier zu kommen. Also es ist ein relativ simpler Schritt. Der richtige große Schritt passiert wirklich zwischen der Haltungsform Stufe 2 und 3. Wenn wir dann über das Außenklima sprechen oder sich dann einige aufmachen und sagen, okay, wir wollen auch unsere Tiere, unsere Schweine nach draußen bringen. Wir wollen denen einen Auslauf anbieten, um in die Haltungsform 3 zu kommen oder in die Haltungsform Stufe 4. Nicht unbedingt als Bio, aber als konventioneller in die Haltungsform Stufe 4 zu kommen. Da muss ich die Tiere also auf jeden Fall rauslassen. Ich muss umbauen. Ich darf nicht mehr so viele Tiere halten, also sie brauchen sehr viel mehr Platz. Das ist wirklich mit sehr viel Geld, Investition Kapazität, Arbeitskräften etc. verbunden. Also da ist eigentlich der Knackpunkt. Und wenn Aldi sagt, ja, 90% ist jetzt Haltungsform Stufe 2 und höher, dann würde ich mal sagen, davon sind, von diesen 90% sind sicherlich 90% immer noch Haltungsform Stufe 2.
Das kann ja durchaus sein. Wir können gleich auch nochmal bei Lidl hingucken über die Aufteilung der Haltungsformstufen. Ich würde aber gern nochmal dabei bleiben, dass hier also ein Unternehmen über die freiwillige Selbstverpflichtung und die eigenen Erfolgsmeldungen so kommuniziert, dass man selbst beim interessierten Lesen nicht mehr weiß, wovon eigentlich gesprochen wird. Also geht es hier um Fleisch- und Wurstwaren in meinetwegen Kilogramm verkaufte Ware oder geht es um den Umsatz? Denn dann kann ich natürlich an den Zahlen auch ganz anders schrauben. Also wenn ich mehr Biofleisch verkaufe zu einem höheren Preis, wirkt sich das natürlich auf diese Prozentangaben ganz anders aus, als wenn ich nur auf ein bisschen Haltungsform 1 verzichte. Wenn ich mir das jetzt so in der Gesamtheit anschaue, also knapp die Hälfte der Deutschen versteht diese Ampel nicht. Und wenn man sich dafür interessiert, dann kriegt man Angaben, die sich, vorsichtig ausgedrückt, widersprechen. Wie geeignet ist dieses System, das sich der Handel da selbst gegeben hat, um Vertrauen zu schaffen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern und nochmal, um wirklich was am Tierwohl zu ändern, an den Haltungsbedingungen?
Es kommt ja immer darauf an, wie groß das Interesse bei der jeweiligen Person ist, die sagt, ich möchte jetzt ein tierisches Lebensmittel kaufen. So, und natürlich kann da die Haltungsform einen ersten Überblick schaffen für die aufgeklärte Person. So, das ist immer die Grundvoraussetzung, dass jemand aufgeklärt ist und ganz genau weiß, Haltungsform Stufe 3 und 4, das ist das, was ich jetzt kaufen will. 1 und 2 kommt mir nicht in den Wagen. Und alle anderen, die das Thema nicht interessiert, die greifen dann halt zu dem günstigsten Produkt. Und das ist meistens dann Haltungsform Stufe 1. Oder die meisten haben es ja fast nicht mehr, sondern dann die Haltungsform Stufe 2.
Was würden Sie sich denn wünschen? Sollten Discounter da von Euro und Umsatz sprechen oder von Kilogramm oder meinetwegen Packungen, um es noch greifbarer zu machen? Also was würde denn wirklich etwas ändern?
Ich denke, genau, die Menge an Tieren, die Anzahl an Tieren, also das dann entweder in Kilogramm, in Tonnen oder dass man halt auch wirklich sagt, 90% der Tiere, die für unsere Eigenmarken gehalten werden, stehen jetzt schon in Haltungsform Stufe 3 oder 4. Das, finde ich, ist nochmal eine andere Aussage, als wenn man es sagt, vom Umsatz gesehen.
Ich habe bei einer eigenen Recherche zufällig vor einigen Wochen ein Lidl-Versprechen überprüft. Die hatten nämlich über einen langen Zeitraum auf ihrer Website gesagt, bis 2023 soll Rindfleisch mindestens aus Haltungsform 2 stammen. Und ich habe dann einfach mal geguckt, was gibt's denn für Rindfleisch? Und das SB-Regal war von oben bis unten gefüllt mit Rindfleisch aus Haltungsform Stufe 1. Und zwar von Steaks bis Hackfleisch. Und ein paar Tage später wollte ich dann Lidl einfach journalistisch ordentlich um Stellungnahme bitten und eben ihre eigene Website verlinken. Und siehe da, die Website hatte sich verändert, der Inhalt war ein anderer. Und das Ziel war plötzlich bis 2025 die Haltungsform Stufe 2 als Lidl-Mindeststandard eingeführt zu haben. Zufälligerweise ist in diesen Tagen auch noch eine Pressemitteilung rausgekommen, dass Lidl die Haltungsform Stufe 3 stärken möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Eindruck war, nach vielen Jahren des Beschäftigens mit dieser Branche als Journalist, da wurden sehr erfolgreich kommunikativ Nebelkerzen gezündet, damit keiner mitkriegt, dass in Wahrheit ein selbstgestecktes Ziel, nämlich Rindfleisch von Stufe 1 auf Stufe 2 hochzuschrauben, ganz einfach nicht erreicht wurde. Auf Nachfrage wurde mir übrigens gesagt, dass man gemeinsam mit den Produzenten entschieden hätte, dass man die Stufe 2 gleich ganz auslässt. Ich paraphrasiere das jetzt und man von Stufe 1 auf Stufe 3 gehe beim Rindfleisch und dieses Ziel sozusagen deswegen gerissen worden sei. Aber können Sie als Tierhaltungsexpertin und freiberufliche Beraterin verstehen, dass man irgendwann so ein bisschen das Vertrauen verliert in diese Aussagen und Selbstverpflichtungen und Versprechen der Industrie, wenn man solche Rechercheergebnisse wirklich nicht lange suchen muss, sondern sie immer wieder reproduzieren kann, ohne es drauf anzulegen?
Die Frage ist ja immer, schauen normale VerbraucherInnen so genau hin, wie wir das tun oder wie NGOs, ne, und Nichtregierungsorganisationen das tun oder Menschen, die einfach in dem Bereich arbeiten und da eine gewisse Sensibilität auch für das Thema entwickelt haben. Wer geht dann schon auf die Lidl-Internetseite und guckt dann jetzt danach und recherchiert dann, ob das auch wirklich stimmt, was die da prophezeien? Ich glaube, das machen wir halt Aber das macht jetzt nicht die Frau Müller von nebenan. Außer sie hat wirklich ein ganz besonderes Interesse. Und dann, glaube ich, würde sie eher in ein vielleicht Naturkostfachgeschäft gehen oder zu ihrem Schlachter der Wahl, der Biotiere anbietet, und dort kaufen, weil sie dann zu 100% weiß, na, da gibt es eigentlich das, was ich unterstützen möchte.
Womit man ja am Ende quasi beim Thema Preis ist.
Also auf jeden Fall.
Fleisch soll erschwinglich bleiben für möglichst jeden, teilweise einfach auch so oft es geht, sozusagen auf dem Teller landen. Ist denn mit dieser gesellschaftlichen Haltung und Denkweise und mit diesen kommunikativen Kunststückchen, zum Beispiel der Discounter, eine wahre Veränderung wirklich möglich? Oder geht es hier einfach nur letztlich um Augenwischerei, damit jeder dann mit gutem Gewissen einfach weiter Fleisch essen kann und es fühlt sich nicht mehr ganz so schlimm an?
Also im Gespräch mit den Lebensmitteleinzelhändlern sage ich ja auch öfter, warum fangt ihr nicht sofort an, tatsächlich das Fleisch oder die Milch oder die Eier komplett sofort auszulisten, die nicht dem entsprechen, was sich 70% der Bevölkerung hier in Deutschland wünschen. Viele Menschen wollen einfach einen hohen Standard in der Tierhaltung. Warum gibt es immer noch die gut und günstig, ja, und die anderen Produkte, die wirklich wenig kosten und wo man an zwei Fingern ausrechnen kann, dass, na, wenn ein Produkt wirklich so günstig ist, dass eben auch an bestimmten Ecken und Enden gespart werden muss, um auch diesen günstigen Preis zu halten. Und da wird mir oft gesagt, ja, wir würden es gerne tun, aber die Mitbewerber ziehen da ja nicht mit. Und dann haben die anderen einen Vorteil, weil sie weiterhin diese günstigen tierischen Lebensmittel anbieten und die Kunden dann dorthin abwandern. Nicht nur für den Joghurt, die Milch oder das Fleisch und dann kommen sie wieder in den eigenen Laden zurück. Nein, die gehen dann dahin und machen eben den gesamten Einkauf dort. Und das ist also ein großer Einbruch dann im Umsatz von dem jeweiligen Händler. Und das ist ja das Problem. Also wir haben einen gesetzlichen Mindeststandard, der vorgibt, wie Tiere gehalten werden sollen. Dieser gesetzliche Mindeststandard ist dafür auch verantwortlich, dass Tiere mit geringerem finanziellen Aufwand gehalten werden können und dass das Lebensmittel halt auch günstig sind. Dann kommt ja noch diese andere Geschichte mit den wahren Kosten hinzu, also die wahren verursachten Kosten, die ja eine Tierhaltung, die landwirtschaftliche Tierhaltung hat, werden ja gar nicht in den Preis mit eingebracht. Wir haben ja die ganzen Subventionen von der EU, die ja eben auch das verhindern, dass jetzt die Preise immens steigen und vielleicht ihren wahren Wert entfalten. Da sind einfach so viele Stellschrauben, die man theoretisch bewegen müsste, um da auch eine große Veränderung zu bekommen. Und jetzt haben wir die Ampelregierung, die dann von Seiten der Grünen eben auch fordert, weniger Tiere, immer besser halten. Und das ist so unpopulär, weil das bedeutet, wir müssen verzichten. Und wer möchte schon verzichten, gerade auf Fleisch? Ne? Die Errungenschaft, die günstigste Errungenschaft in der Geschichte der Menschheit oder zumindest in unserer Geschichte, dass man es sich jeden Tag dreimal täglich leisten kann, Fleisch zu essen. Das ist halt nichts, es hat diesen Wert komplett verloren. Und da wieder hinzukommen, das, was so in 70 Jahren sich zu diesem jetzigen Zeitpunkt entwickelt hat, diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen, hin zum Sonntagsbraten, das, was ja viele Organisationen ja auch fordern, also einmal die Woche Fleisch, nur noch ein Ei, die Deutsche Ernährungsgesellschaft, die ja auch sagt, eigentlich nur noch ein Ei pro Woche und Person, sehr viel weniger Fleisch, das sind ja so Eingriffe in das persönliche Leben einer Person. Und da sagen die dann natürlich, nö, das wollen wir nicht. Das wollen wir einfach nicht, dass wir da so reglementiert werden. Es ist halt noch total unpopulär. Ich glaube aber, dass wir über kurz oder lang aufgrund der Endlichkeit der Welt, jetzt werden wir so ein bisschen philosophisch, ne, wir haben also die Ressourcenverfügbarkeit, ne, Ressourcenknappheit weltweit, Landwirtschaft.
Ja, das ist schon ganz greifbar, ne? Das ist schon ganz greifbar, gar nicht mehr so philosophisch.
Genau, es ist halt ganz greifbar, obwohl für uns ja irgendwie ist es immer noch weit weg. Es gibt ja einfach andere Länder, die wirklich, wirklich unter dem Klimawandel leiden. Landwirte in Deutschland zum Teil ja auch schon, wenn wir nach Brandenburg schauen. Aber das wird sich ja noch verstärken. Und wir werden auch diesen Standard, wie viel Fleisch, Milch, Eier etc. wir im Jahr pro Kopf konsumieren, werden wir irgendwann nicht mehr so halten können. Weil wir einfach gar nicht mehr die Möglichkeiten haben, so viele Tiere zu ernähren.
Das heißt, Sie sagen, der Verzicht wird irgendwann sozusagen automatisch kommen, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Jetzt zur Zeit ist es so, ich habe mal Zahlen von 2022 rausgesucht, pro Kopf haben wir da 52 Kilo Fleisch verzehrt. Es gibt eine interessante andere Zahl. Es gibt nämlich auch noch den Pro-Kopf-Verbrauch und der ist bei 77,5. Da ist dann auch noch Tiernahrung und so weiter mit eingerechnet. Diese 52 Kilo Fleisch, wenn wir mal bei denen bleiben, die wir pro Kopf in Deutschland gegessen haben, die kamen dann wahrscheinlich aus einem von 36.900 Lebensmittelhändlern und davon waren knapp 16.000 Discounter. Ist es nicht dann trotzdem richtig zu sagen, bei dieser Menge, die Bewegung muss sozusagen aus beiden Seiten kommen? Also wenn ich jetzt nur mal die Discounter nehme und 16.000 Discounter bieten an 6 Tagen die Woche über mehrere Regalmeter frisches Fleisch an und viele Menschen sagen auch, sie möchten das. Und der eine sagt aber, ja, ich verkaufe es nur, weil ihr es haben wollt. Und die anderen sagen, ja, aber ich kaufe es ja nur, weil ich es mir noch leisten kann, weil ihr es so schön billig macht. Dann sind wir ja in einer Pattsituation, die nur zu lösen ist, wenn dann irgendwann mal beide Seiten sich bewegen. Aber so wie mir das scheint, gibt es diese Bewegung nicht wirklich, sondern stattdessen gibt es dann ein Haltungsformsiegel, egal ob es ein freiwilliges ist oder ab Sommer diesen Jahres dann ein staatliches, das einem ja letztlich dann einfach ein gutes Gewissen dann eben noch mitverkauft. Ich habe nicht zu Haltungsform 1 gegriffen, sondern ich leiste mir nur 3 oder 4. Am Ende ist es halt trotzdem ein totes Tier im Regal. Wie sollen wir denn da rauskommen? Sehen Sie da eine Möglichkeit oder sagen Sie, ich bin nicht umsonst Tierhaltungsexpertin? Ich glaube, das bleibt so. Wir werden weiter Tiere halten und wir können nur das bestmöglich irgendwie gemeinsam regeln.
Tierhaltung per se ist jetzt ja nicht etwas, was man komplett verteufeln muss. Wir brauchen ja auch die Tiere und wir brauchen ja auch die Hinterlassenschaften der Tiere, um unsere Felder zu düngen, um andere Dinge anzubauen. Die Frage ist halt nur, ob die Dimensionen, die wir mittlerweile erreicht haben, ob die noch zu den landwirtschaftlichen Flächen passen, ne? Oder auch die Dimensionen, die wir erreicht haben. Ich meine, das sage ich sehr häufig, unser Luxus ist es, dass wir Lebensmittel wegschmeißen. Und wir werfen ziemlich viel weg und es sind, glaube ich, über 80 Kilo im Jahr, die alleine in der Tonne landen. Ich habe eine unglaublich unvorstellbar große Zahl im Milliardenbereich. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Schweine jedes Jahr weggeworfen werden, weil sie werden nicht gegessen. Und wir haben 1 Milliarde Menschen, die hungern und wir schmeißen Lebensmittel weg. Und da frage ich mich einfach, wie kann das sein, dass wir einerseits Lebensmittel wegschmeißen und auf der anderen Seite nicht bereit sind, mehr Geld für tierische Lebensmittel auszugeben, was wiederum dazu führen würde, dass wir weniger davon essen. Ne? Weil der Preis bestimmt ja auch die Menge. Je höher der Preis, desto ja seltener kann man es sich letztendlich leisten. Und man braucht ja auch nicht Fleisch, um zu überleben. Viele haben einfach dieses Gefühl, weil Fleisch so günstig geworden ist. Ich meine, es ist ja teilweise günstiger als Katzenfutter. Das muss man sich auch mal vorstellen. Dass also, wenn ich einen Sack Hundefutter kaufe und ich da irgendwie 70 Euro bezahle für so getrocknete, weiß ich nicht, Fleischabfälle. Ja, und klar, dass dann einige sagen, so jetzt habe ich aber nicht mehr so viel Geld, um mir selber mal ein gutes Stück Fleisch zu gönnen, dann greife ich lieber doch zu dem günstigsten Produkt. Die Lebewesen, die am meisten darunter leiden, unter unserem Fleischkonsum und dieser Gier nach dem Günstigen, das sind halt die Tiere, die einfach die leiseste Stimme in der Gesellschaft haben.
Immer wieder spannend, wenn man dann Expertinnen wie Ihnen zuhört, dass man trotzdem, trotz dieser Bedingungen, Tierhaltung und Tierwohl irgendwie gesellschaftlich auch in den Medien synonym verwendet, ohne da weiter drüber nachzudenken. Was glauben Sie denn, wie wäre denn weniger Fleischessen durchsetzbar? Müssen da immer weiter Tierschutzorganisationen nachts in irgendwelche Ställe einbrechen und furchtbare Bilder produzieren? müssen wir von mehr wissen über dieses Stutenhormon, das in der Schweinezucht gebraucht wird? Also braucht man diese sozusagen schreckliche Geschichten wie Schreckensfotos auf Zigarettenpackungen oder geht es ganz einfach über Einsicht und ganz harmlose Aufklärung? Ich muss mal dazu sagen, ich bin 42, ich esse seit einem Jahr gerade mal kein Fleisch mehr. Ich bin weit weg davon entfernt, hier auf irgendeinem moralischer Highroad unterwegs zu sein. Aber seit ich mich mit dem Thema befasse, frage ich mich einfach, wie soll es bei allen Beteuerungen von allen Beteiligten funktionieren? Wenn man sich dieses Thema im Detail anguckt, scheint es mir letztlich kaum lösbar zu sein.
Das Tragische ist ja immer, dass sich jeder den schwarzen Peter gegenseitig zuschiebt. Also einerseits die Lebensmittelhändler, die sich gegenseitig da blockieren, weil sie nicht alle an einem Strang ziehen und sagen, wir bieten einfach nur noch zu höheren Preisen und zu besseren Haltungsqualitäten an und mit einem erhöhten Tierwohl. Andererseits dann ja auch der schwarze Peter Richtung Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft will ja so günstig essen. Die kaufen ja auch das Günstige. Naja, wenn es angeboten wird und ich irgendwie aussuchen kann aus 30 verschiedenen Milchen und dann nehme ich halt die günstigste vielleicht oder so. Oder denkt da dann nicht so, manchmal ist man ja auch einfach total überfordert. Was soll man dann hier eigentlich noch nehmen? So, die Verpackungen sind, die quellen ja über vor lauter Labeln und Siegeln und was weiß ich, gentechnikfrei. Dann die Haltungsformstufe ist da irgendwie noch drauf, dann das DLG-Siegel, dann hier noch und da noch. Und dann weiß man ja teilweise gar nicht mehr, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Dann wird auch ein großer schwarzer Peter immer gerne Richtung Landwirtschaft noch geschoben. Ja, die halten ja die Tiere so schlecht. Da muss ich aber wirklich auch mal eine Lanze brechen für die Bauern und Bäuerinnen. Die wollen ihre Tiere gerne anders halten. Solange wir nicht bereit sind, mehr dafür auszugeben, wird sich da auch nicht viel ändern. Also es ist halt, das ist eben, jeder muss sich, und das haben Sie ja vorhin auch so schön gesagt, jeder muss sich aufeinander zubewegen. Und ich denke halt, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die Tierhaltung zu höheren Standards umzubauen. Und da sind wirklich alle gefragt und auch der Gesetzgeber, der möglicherweise Gesetze verschärft und sich dann nicht von Lobbyisten reinreden lässt, die dann sagen, okay, wenn ihr das so und so macht, dann sind wir jetzt weg oder dann spielen wir nicht mehr mit. Na, das ist eben, ja, man kann jetzt nicht sagen, das eine ist jetzt die Lösung. Es geht um Aufklärung, es geht um Aufklärung in der Schule, es fängt bei den Kindern an. Ne, das ist einfach schon für Kinder klar ist, wenn ich Fleisch esse, dann war das ein Tier, das gehalten, aufgezogen, geschlachtet wurde, damit ich das jetzt essen kann. Das ist ja vielen Kindern auch gar nicht so bewusst. Und da haben wir aber noch die größte Empathie dem Leben und den Lebewesen gegenüber. Und da müsste man halt sehr viel mehr ansetzen.
Ja, dann werden wir doch jetzt mal konstruktiv. Ich habe jetzt parallel schon Ihr Buch in der Hand, das Anfang diesen Jahres rauskam, Nutztiere mehr als eine Frage der Haltung, das Sie unter anderem eben auch mit Renate Künast herausgegeben haben. Und Sie waren dafür auf vielen Höfen in Deutschland unterwegs und haben sich Menschen angeguckt und deren Tiere und wie man dort gemeinsam lebt auf den Höfen sozusagen. Und ich habe von Ihnen, als Sie mal über das Buch gesprochen haben, den schönen Satz gehört, das kann ich jetzt mal zurückgeben: Niemand will seine Tiere schlecht halten. Und das bringt mich einfach mal zu unserer Rubrik, dieser hier nämlich.
Tja, und was jetzt?
Frau Pöpkin, Sie haben also Bäuerinnen und Bauern kennengelernt, die ihre Tiere gut halten möchten, die gerne was ändern möchten, das teilweise auch freiwillig schon tun. Und wir alle, auch wenn es jetzt irgendwie gerade alles so ein bisschen negativ klang teilweise, müssen ja dann doch wieder einkaufen gehen. Und wenn wir schon kein Fleisch essen, in meinem Fall zum Beispiel, bei Milch und Eiern fällt es mir verdammt schwer und vom Veganer bin ich sehr, sehr weit weg. Wie sollte man denn jetzt einkaufen gehen, wenn einem Tierwohl tatsächlich wichtig ist und es einem nicht nur ums gute Gewissen geht, das von irgendwelchen Siegeln vielleicht mitverkauft wird?
Also ich glaube, man sollte erstmal nicht hungrig einkaufen gehen, weil dann fällt man viele Kaufentscheidungen, die man vielleicht im Nachhinein mit einem gefüllten Magen anders gefällt hätte. Man kann sich ja tatsächlich an der Haltungsform orientieren, wenn man sich wirklich Richtung höhere Haltungsformstufen orientiert, also mindestens 3, besser wäre tatsächlich die 4. Da macht man schon ganz gut was richtig, ne? Weil in der 4 ist ja auch Bio drin, also dass man eben wirklich bewusst einkauft, dass man nicht sagt, ich brauche jetzt Käse und Butter und Wurst und es ist mir eigentlich, ich gucke jetzt auf den Preis. Nein, dass man nicht nach dem Preis einkauft, sondern dass man halt wirklich sich Zeit nimmt, sich informiert, vielleicht auch nochmal schaut, was gibt's denn eigentlich in der Umgebung, auf Wochenmärkte geht, auch mal mit den Produzenten ins Gespräch kommt und nicht dieses anonyme Einkaufen hat in den Lebensmittelläden, in den Supermärkten oder in den Discountern, weil das ist ja alles anonym. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, sondern dass man dann auch wirklich mal wieder diesen Kontakt sucht, dieses Miteinander. Hört sich halt wieder alles so ein bisschen heile Regenbogenwelt an, aber das sind so kleine Schritte, die eigentlich auch noch richtig viel Spaß machen. So, ne, wir sind ja auch soziale Wesen und das finde ich auch an diesem Buch, das wir herausgebracht haben, so wertvoll, dass wir einfach auch mal zeigen, was es schon alles gibt und nicht nur schauen, welche Dinge schlecht laufen. Davon hören wir jeden Tag genug. Wir müssen auch mal wieder darüber nachdenken, was läuft denn eigentlich schon ganz gut. Und da ist dieses Buch ein wunderbarer Anhaltspunkt, sich ein bisschen inspirieren zu lassen und vielleicht auch zu schauen, Mensch, gibt es denn hier auch eine Schweinehalterin, wie so eine Gabriele Möhrigsmann bei mir in der Ecke, um die Ecke? Es gibt Internet, das geht ganz schnell zu recherchieren. Und möchte ich das vielleicht unterstützen? Weil das dürfen wir nicht vergessen. Letztendlich unsere Kaufentscheidung wird auch zukünftig dafür sorgen, wie Tiere gehalten werden, welche Haltungssysteme wir in Deutschland haben oder auch weltweit. Das ist alles abhängig auch von unserer Kaufentscheidung. Und je bewusster diese Kaufentscheidung ist, desto eher ändert sich dann auch was.
Jetzt würde ich mal gerne eins dieser positiven Beispiele zum Ende hören, dass sie glauben lässt, es tut sich dann vielleicht tatsächlich was, trotz der knapp 37.000 Supermärkte, die jeden Tag Fleisch verkaufen wollen und müssen.
Ich habe ja einige tolle Betriebe besucht und was ich halt auch ganz, ganz toll finde, ist die Gabriele Möhrigsmann. Das ist eine konventionelle Schweinemästerin. Die hat 700 Schweine immer. Also ist immer eine sehr, sehr große Gruppe. Hört sich immer sehr groß an. Aber das Besondere, was sie halt bei sich macht, ist, dass sie so einen alten Schweinestall umgebaut hat. Die Tiere können rausgehen. Und sie hat sowas eingerichtet wie so ein Wohnzimmerlabyrinth, wo sie wirklich große Strohballen übereinander stapelt, die Schweine können da rein, die können da rumtollen, schlafen, diese Strohbuden zerstören, die können in ein Badezimmer reinlaufen, die können in eine Badewanne gehen, die haben ein Sandbad, wo sie drin wühlen können, ein Bällebad. Also diese Gabriele ist so erfinderisch, was die Haltung von Schweinen angeht. Und das zu sehen und auch zu sehen, wie glücklich sie selber als Person damit ist und welchen Erfolg sie damit hat. Die macht, ich frage mich immer, ob die so 10 kleine Versionen von sich noch irgendwo im Schrank hat. Die hat so eine Power und immer noch Zeit, jedes Wochenende Besuchergruppen bei sich im Stall zu empfangen und rumzuführen, um denen zu zeigen, was sie anders macht. Und sie hat auch damals gesagt, als ich sie besucht habe, wir wollen die Tiere anders halten, wir brauchen den Anreiz dafür. Keiner will seine Tiere schlecht halten. Und das, finde ich, ist eigentlich so ein Auftrag auch an uns als Gesellschaft, dass wir dazu beitragen, dass die Tiere anders gehalten werden können, weil wir mehr Geld dafür bezahlen.
Das sollte meine letzte Frage sein. Was braucht es denn, damit solche Abenteuerspielplätze für Schweine und vergleichbare Ideen sich denn wirklich in der Fläche durchsetzen und den Großteil des Bedarfs dann decken können, den wir haben? Also diese über 50 Kilo Fleisch pro Kopf, die es ja zurzeit sind in Deutschland. Was fehlt da? Oder was muss da kommen? Wie kann es funktionieren?
Es wird tatsächlich nur funktionieren, wenn wir weniger Fleisch essen. Wir können nicht erwarten, dass alle Schweine in Deutschland Strohschweine sind. Also in der Menge, wie wir sie momentan haben, wenn wir jetzt radikal verzichten, radikal reduzieren, dann ja. Kann man tatsächlich alle Schweine so halten, wie Gabriele das macht. Oder alle Milchkühe oder alle Kälber mit kuhgebundener Kälberaufzucht, ne, bei einer Amme oder bei der Mutterkuh aufziehen. Aber das erfordert tatsächlich diesen Schritt, zu sagen, wir verzichten bewusst. Es ist wieder etwas Besonderes im Speiseplan und man gibt mehr Geld dafür aus. Das ist der einzige Weg.
Hinten auf Ihrem Buch steht es ja auch Tierwohl und wie es gelingen kann. Das heißt, Sie sind da ganz positiv und genau darum geht es ja auch bei Radikal und Reduziert. Also muss ich denn das alles so hinnehmen, wie es ist, im Supermarkt, Discounter oder auf dem Bauernhof? Oder wenn es mir nicht gefällt, was wäre denn, wenn ich es wirklich ändern möchte? Und das haben wir heute von Ihnen gehört. Vielen Dank dafür. Ich werde hier eine Menge Artikel und Website, unter anderem von Aldi und Lidl, auch mal verlinken in den Shownotes und freue mich über jeden, der sagt, oh, das höre ich mir jetzt jede Woche an, immer donnerstags gibt es eine neue Folge und so ist es auch nächste Woche. Vielen Dank, Frau Pöpkin, für heute.
Ja, danke auch. Vielen Dank.
Danke. Bis dann.
Ja, tschüss. Bis dann. Tschüss.
Radikal und reduziert. Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.